Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, der 18. November, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Und wir haben heute die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Die Gründe für das Debakel von Sevilla.
Glamour im beschaulichen Wales. Hollywood investiert in Wrexham.
Riesige Vorfreude auf den Weltcup-Start. Skisprung-Ass Eisenbichler im Interview.
Außerdem feiern wir mit einer der erfolgreichsten deutschen Fußballerinnen überhaupt Geburtstag und wir erinnern an den ersten Solheim Cup vor 30 Jahren.
Aber vorher kommen wir noch zur Frage des Tages. Zwei Meinungen in je 40 Sekunden, wie ihr das von uns gewohnt seid. Diesmal zum Thema Handball-WM in Zeiten von Corona.
Ja, die soll im Januar ausgetragen werden und zwar in Ägypten und wird noch kontroverser diskutiert als die Fußball-Länderspiele in dieser Woche, denn vor allem die Handballer selbst kritisieren die geplante Durchführung.
Ja, die WM erfreut sich im Kreis der Aktiven einer Beliebtheit, die irgendwo zwischen Fußpilz und Wurzelbehandlung angesiedelt ist. Kiels Steffen Weinhold war der letzte einer ganzen Latte an Spielern, die die Sinnhaftigkeit dieses Events doch mal sehr in Frage gestellt haben. Ja, was sagen wir dazu? Durchprügeln oder absagen? Andreas, was meinst du?
Also das Größte für einen Profisportler ist, bei einer EM, WM oder Olympischen Spielen teilzunehmen. Ein Turnier am Ende bestenfalls eine Medaille davon zu tragen, davon träumen viele. Und ihnen das Gefühl jetzt wegzunehmen, am Ende vielleicht einer der wenigen in den Geschichtsbüchern dieses Sports zu sein, ist wirklich böse. Daher gönne ich es jedem, ein solches Erlebnis zu verspüren. Aber genau das ist der Haken. Ist es ein Erlebnis, in einer Bubble eingesperrt zu sein? Ist es ein Erlebnis, große Spiele vor leeren Rängen abzugeben? Ist es ein Erlebnis, seine Gesundheit dafür aufs Spiel zu setzen? Ich glaube, nein, nicht um jeden Preis. Die Fußball-Europameisterschaft wurde abgesagt, andere Turniere sind ausgefallen und viele unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die sind überhaupt gar nicht ins Gewicht gefallen. Gerade im Handball gibt es eine Menge Infektionen und man braucht Planungssicherheit und die Planungssicherheit hat man im Moment nicht. Deshalb würde ich sagen, absagen.
Sehe ich ganz genauso, zumal ja auch die Handballer selber gar keine große Lust haben. Schon nach der letzten Länderspielreise, da gab es ja allein bei der deutschen Mannschaft 4 positive Fälle. Natürlich kann man sagen, so eine Handball-WM in Ägypten, die könnte ja in einer Bubble ausgetragen werden. Klar, das ging ja bei nationalen Events, wie zum Beispiel in der BBL oder auch in der NBA in den USA, halbwegs gut. Aber international mit Spielern, die aus allen Erdteilen anreisen, mit der ohnehin irrwitzigen Zahl von 32 Mannschaften, muss man sich mal vorstellen, wie lange soll man die Teams dafür denn erstmal in Quarantäne stecken und vor allem wo und wie oft soll man die testen? Hat Ägypten überhaupt die Möglichkeiten, flächendeckend so zu testen und auch so eine riesige Bubble über Wochen geschlossen zu halten? Also gerade in der aktuell verschärfenden Pandemie, da halte ich so ein Turnier wirklich für ein irrwitziges Abenteuer, das natürlich auch noch zu Lasten der HBL und anderer Ligen gehen würde. Da fällt so viel aus aktuell schon. Der Januar, der wird eigentlich dringend für Nachholtermine gebraucht und die Liga, die ist doch eigentlich das, was vor allen Dingen auch wirtschaftlich für die Handballer und auch für den ganzen Sport wichtiger ist als so eine WM.
Vielleicht seht ihr das ganz anders. Dann sagt's uns sehr gerne, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht. Beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und mit eurem Namen. Und dann können wir das Ganze auch zuordnen und bestenfalls dann auch senden.
Stand jetzt. Aktuell.
Das war eine historische Pleite von Deutschland gestern Abend in Sevilla gegen Spanien. 0:6, die höchste DFB-Niederlage, was die Tordifferenz angeht, seit 1931, damals gegen Österreich. Nix Gruppensieg in der Nations League, nix Playoff, stattdessen jede Menge Frust beim DFB. die Niederlage, die müssen wir jetzt aufarbeiten und einordnen. Und das machen wir mit Alex Barklage, Redakteur der NOZ. Hallo Alex.
Moin, moin.
Ja, 0-6. Wie erklärst du dir diese? Das war ja schon eine Demontage.
Ich gucke das ja auch schon sehr lange. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft gesehen, in der die deutsche Nationalmannschaft so hilflos war und ohne Einstellung und alles, was man so vermissen lassen kann, haben sie vermissen lassen. Man kann das auch meiner Meinung nach nicht mit dem schwarzen Tag erklären. Man kann mal einen Ausfall haben, aber da war nichts, da war keine Führungspersönlichkeit zu sehen, außer vielleicht Manuel Neuer, aber der konnte im Tor leider diesmal nur die Bälle aus dem Tor holen und hatte sogar noch die eine oder andere gute Parade. Da fehlte einfach alles und das hatte man ja eigentlich meiner Meinung nach nicht kommen sehen. Man hatte ja auch gedacht, dass es jetzt nach diesem Ukraine-Spiel und Deutschland ist ja als erster der Gruppe und wäre mit dem Unentschieden sogar Gruppensieger geworden, ins Spiel gegangen und dass es jetzt so läuft, ich glaube, das ist das größte Mysterium für alle, glaube ich, für alle deutschen Fußballfans und Experten.
70% Ballbesitz für Spanien, 23-2 Schüsse auf das Tor, beziehungsweise die in Richtung Tor abgegeben wurden, 10-1 Torschüsse, die auch wirklich ankamen, eine Passquote von 94% hatten die Spanier. Also das war wirklich an jeder Statistik sind die Spanier überlegen gewesen, da stimmte bei denen letztlich alles, bei Deutschland gar nichts. Kann man es nur am Leader festmachen, der da gefehlt hat, der da mal ja auch auf dem Platz ein paar Töne gesagt hätte, oder würdest du auch sagen, da stimmt noch mehr nicht? Da war vielleicht auch der gesamte Spielansatz vielleicht auch falsch oder die Einstellung?
Ich finde schon, dass da auf der einen Seite schon der Leader gefehlt hat. Ich will das jetzt nicht alles auf Joshua Kimmich drehen, aber ich glaube, mit ihm wäre es vielleicht schon ein bisschen anders gelaufen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Führungsspieler, zu dem Löwen ja auch gemacht hat, Toni Kroos, für mich mit der enttäuschendste Mann auf dem ganzen Platz war. Und der Toni Kroos hat ja gerade auch nach dem Spiel gesagt, dass sie in der zweiten Halbzeit wollten sie früh pressen, das hat nicht geklappt. Und in der ersten Halbzeit wollten sie ein bisschen tiefer stehen, aber auch das hat nicht geklappt. Also klar, da kann man alles in Frage stellen. Also die Taktik von Jogi Löw natürlich auch. Die Spieler müssen es natürlich auf dem Platz natürlich dann auch implementieren und irgendwie auf den Platz bringen. Es hört sich immer so leicht an, aber ich finde schon, dass es vor allen Dingen auch wie immer eine Einstellungssache ist. Aber da gehört natürlich, finde ich, auch der Trainer dazu, der da mit einzubeziehen ist.
Du hast eben gerade irgendwie gesagt, das ist ja die Lieblingsfloskel von Jogi Löw ja schon seit Jahren, aber jetzt fällt es erst auf, wie hilflos das manchmal klingt. Ist der vielleicht in der jetzigen Situation dann wirklich überfordert mit der Mannschaft? Wird das noch was?
Das Problem ist ja, das haben natürlich alle anderen Fußballnationen natürlich auch gehabt mit Corona, mit der hohen Spielbelastung. Ich fand aber trotz alledem, dass Deutschland extrem viele Spieler jetzt immer nominiert hat, die eigentlich meiner Meinung nach keine, in Anführungsstrichen, richtigen Nationalspieler sind. Also da wurde ein bisschen zu viel experimentiert und ein bisschen zu wenig mit der Stammelf gespielt, weil es wurde ja gerade auch nochmal deutlich gesagt, so viel Zeit ist jetzt nicht mehr, das nächste Mal treffen sie sich im März. Also ich finde natürlich schon, dass man die Trainerfrage stellen kann. Die Frage wird uns wahrscheinlich bloß nicht weiterbringen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der DFB jetzt vor dem Turnier jetzt sagt, wir schaffen jetzt nochmal den Trainer. Von daher werden wir alle wohl oder übel mit Joachim Löw zumindest bis leben müssen.
Die EM, da wurde ja das sehr optimistische Ziel vor diesem Spiel gegen Spanien ausgegeben. Halbfinale ist Pflicht. Das klingt jetzt nach diesem Debakel erstmal nicht wie ein realistisches Ziel, sondern eigentlich schon fast wie eine Überforderung und viel zu viel Druck für die Mannschaft.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man darf unsere Gruppe da dabei auch nicht vergessen. Wir spielen mit Frankreich und Portugal in einer Gruppe. Das ist jetzt ähnliches Kaliber wie Spanien. Mit Frankreich den Weltmeister. Portugal ist amtierender Europameister. Also das ist eine Kategorie. Nein, also ich glaube, im Grunde genommen kann Stand jetzt, würde ich sagen, Deutschland vielleicht eine Überraschung schaffen, aber ich glaube jetzt nicht, dass Halbfinale das Ziel sein sollte mit der Truppe zu diesem Stand nach diesem Spiel.
Also nach einem wechselvollen Länderspieljahr, das wir erlebt haben in diesem Jahr, dann am Ende ja ein Tiefpunkt?
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil die Kurve ja ein bisschen wieder nach oben gezeigt hatte. Also es gab ja auch das eine oder andere gute Spiel. Ich erinnere mich da an das Spiel in den Niederlanden. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her, wo Deutschland wirklich ganz gut gespielt hat. Und ich glaube auch immer noch, dass das Potenzial da ist. Nur es fehlt halt tatsächlich schon an, ich will das Wort nicht überstrapazieren, aber doch an den einen oder anderen, der mal ein bisschen sagt, was Sache ist auf dem Platz. Und da fällt mir im Moment halt tatsächlich wirklich nur ein, Joshua Kimmich und Manuel Neuer. Weil wenn man das Mittelfeld gesehen hat, das war, finde ich, das große Problem. Weil das sind die Leute, die die das Spiel lenken müssen. Und da ist ein Toni Kroos und auch ein Ilkay Gündoğan und auch ein Goretzka total den Spaniern unterlegen gewesen. Und da haben wir auch nicht viel mehr in der Hinterhand. Und man darf auch nicht sagen, dass sie jetzt eine total unerfahrene Mannschaft heute auf dem Platz stand. Das war ohne Kimmich eigentlich schon fast die Truppe, die Jogi Löw wahrscheinlich auch schon im ersten Spiel bei der EM aufgestellt hätte.
Das ist es. Und das ist nichts, was uns jetzt viel Mut macht für das neue Länderspiel. Ja, aber das Jahr ist jetzt erstmal vorüber. Mit dieser Pleite gehen wir dann also in die Pause. Und für die Expertise und Einordnung dieser historischen Niederlage danke ich erstmal Alex Barklage von der NOZ. Danke, Alex.
Vielen Dank.
Stand jetzt aktuell.
Hattet ihr vor dem gestrigen Tag schon mal vom walisischen Fußballclub Wrexham AFC gehört? Nö, ne? Geht's euch sicher wie den meisten, die sich wunderten, dass der mittlerweile in aller Munde ist, denn der hat zwei prominente neue Besitzer gefunden.
Ja, und zwar die Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney, den ich auch erstmal googeln musste, kannte ich vorher nicht, aber viele kannten den. Kanntest du den, Andreas?
Also dieser Ryan Reynolds, ja, also den alleine weil Ryan Reynolds, das kannte ich, aber den anderen noch nie gehört.
Nee. Auch noch nie gehört, aber der spielt offensichtlich bei Game of Thrones mit. Aber gut, ist nicht
ja,
so ganz.
Hab ich aber auch noch nie gesehen.
Ne, guck mal, da sind wir uns da auch da einig. Aber die beiden waren sich auch einig. Die haben nämlich diesen Amateurclub aus der 5. Liga einfach mal gekauft und wollen den 156 Jahre alten Club mit einer Doku würdigen.
Ja, was gibt's denn da zu würdigen bei einem Club, der kleiner ist als die meisten anderen Clubs bei uns irgendwo in Norddeutschland, den keiner kennt und noch dazu in einer kleinen Industriestadt mit 135.000 Einwohnern ansässig ist?
Die traditionsreiche Geschichte. 156 Jahre drückt man nicht so eben weg. Das hat auch Ryan Reynolds offenbar gefunden und auch gesagt und er hat da nicht so ganz Unrecht. Also das Alter des Clubs ist schon mal was durchaus Bemerkenswertes. Und dann hat der Verein ja immerhin 23 Titel eingefahren, nämlich 23 Mal den walisischen Pokal gewonnen, ist damit Rekordpokalsieger, war auch zweimal für den Europapokal der Pokalsieger qualifiziert und 1992, da sorgte der Club mal für ein Ausrufezeichen, als er Titelverteidiger Arsenal aus dem FA Cup geworfen hat. Tja, außerdem war während des Zweiten Weltkriegs Englands Fußballlegende Sir Stanley Matthews in Wales stationiert und er kickte in seiner Zeit beim Militär da ab und an auch mal für den AFC und Wales Top-Torjäger Ian Rush, der beendete 1998 dort auch seine Karriere. Aber das traditionsreichste an Wrexham ist dann wohl doch eher der Racecourse Ground. Das ist nämlich das Stadion der Stadt. Da passen 15.500 Zuschauer rein und es ist das zweitälteste Stadion der Welt. Gekickt wird darin zwar erst seit 1864, aber seit 1807, da wurden da schon Pferderennen ausgetragen.
Ja, und dieses Stadion wollen Reynolds und McElhenney jetzt in ihrer Doku auch noch renovieren bzw. originalgetreu sanieren. Reynolds und McElhenney brauchten dafür jetzt auch nicht so wirklich wahnsinnig tief ins Portemonnaie greifen für deren Verhältnisse. 2,8 Millionen Euro hat sie dieser gesamte Verein gekostet.
Und das ist ja eigentlich eher so ein kleines Schnäppchen, aber ist ja auch nur ein Fünftligist. Aber vielleicht bringen sie ihn ja hoch. Aber Musik... Stars und Schauspielstars, die Geld in Sportteams stecken, das hat ja auch eine gewisse Tradition, also vor allen Dingen auch in England oder in Großbritannien. Elton John war ja einer der Ersten, der das gemacht hat.
Ja, und eigentlich finde ich das irgendwie ziemlich cool, wenn die Jungs ihre Leidenschaft dann auch so ein kleines bisschen ausleben, indem sie da Präsident werden oder gar Besitzer werden. Also Elton John, du hast ihn angesprochen, macht den völlig unglamourösen FC Watford im Ende der 70er Jahre auf einmal populär. Es war der Club seiner Jugend, führte mit der Kohle dann den Club 3 Ligen nach oben in die First Division, dort sogar auf Platz 2 1983 und ins FA Cup-Finale. Wahnsinn, oder?
Ja, auch das. 1987 hat er dann seine Anteile verkauft, ist trotzdem nochmal Präsident geblieben und das auch mehrfach wieder geworden. Übrigens, mittlerweile spielen seine Söhne in der Jugendmannschaft.
Ja, also kann man mal so machen, muss ich sagen. Und einer der berühmtesten Fernsehköchinnen Großbritanniens, Dahlia Smith, steckte 1996 Geld in Norwich City.
Ja. Und der OSC Lille gehört auch einem bekannten Menschen aus der Filmbranche, nämlich dem Filmproduzenten Michel Seydoux, dem Franzosen, und dessen Bruder Jérôme, der ist auch im Fußball involviert, der ist nämlich Teilhaber bei Olympique Lyon.
Ja, und jetzt kommen wir mal zur ein bisschen aktuelleren im Front, ja. Louis Tomlinson, Sänger von One Direction, ist seit 2014 als Mitbesitzer bei den Doncaster Rovers. Ja, er war sein ganzes Leben, heißt es, Fan dieses Clubs, spielte auch für die zweite Mannschaft dort, aber Also er macht jetzt kein Liverpool draus, glaube ich.
Das wahrscheinlich nicht. Hat auch mal in Deutschland jemand versucht, nämlich ein Schlagerproduzent mit bürgerlichem Namen Horst Nussbaum. Besser bekannt vielleicht, den meisten unserer Hörer wahrscheinlich nicht mehr, als Jack White. Hatte auch sehr weiße Zähne. Das war bei Tennis Borussia Berlin und der hat sich 1976 mal selbst in die Mannschaft reingekauft. Hat sich einen Einsatz im DFB-Pokal als Libero für TB Berlin gekauft für 500.000 D-Mark damals. Hat ihm nicht viel gebracht, außer dass er einen Elfmeter verschuldet hat und dem Verein auch nicht viel. Die haben nämlich gegen Köln 1-5 verloren. Später hat er noch ein paar Millionen versucht, in den Club zu pumpen, um da ein bisschen Erfolg zu haben. War auch jetzt nicht so erfolgreich. Also der ist mit schlechten Songs dann doch weitaus populärer geworden, ist mit schlechtem Fußball.
Ja. Ja, und reiche auf jeden Fall. Also, ja. Aber man muss auch sagen, also ich finde die Jungs, die wir jetzt da so ein bisschen aufgezählt haben, gerade so auch so um Elton John und gibt's ja viele Beispiele, Rod Stewart genau auch noch und so. Das ist mir aber wesentlich sympathischer als das Mäzentum, das man jetzt so hat. Also wenn dann irgendjemand einsteigt, so wie ein Abramowitsch zum Beispiel, das war ja der Erste, der mit Chelsea so einen rausgehauen hat und hat irgendwie als Maßgabe gegeben, okay, jetzt holen wir die Champions League, hat er ja dann auch 2013 geschafft. Also das ist so kleine Vereine dann so ein bisschen, du musst sie ja nicht bis in die erste Liga bringen. Aber wenn sie so unterstützt, finde ich vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du Kindheitserinnerungen hast. Nur dieses Megageld reinpumpen, das finde ich dann auch doof.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Die Stand jetzt. Dreierkette.
Na, wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was ist denn heute so passiert in der Sportgeschichte? Ah, das erzählen wir euch natürlich bei Stand jetzt unserer Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages sind 103 deutsche Fußballclubs unterhalb der dritten Liga, denn die durften sich jetzt über einen Geldsegen von insgesamt 1,6 Millionen Euro freuen. Der kam nämlich von der DFL und ist eine Ausbildungshonorierung, so heißt das. Mit der würdigte die DFL nämlich, dass diese Vereine insgesamt 59 Spieler ausgebildet hatten, die in der Saison 1920 ihr Debüt in der ersten und zweiten Bundesliga feiern durften.
Ja, wenn sich Meistertitel nicht versilbern lassen, ist das nicht schön. Wenn sie aber sogar zu Massenentlassungen führen, dann ist das ein echter Flop. So einen haben wir jetzt. Es ist so geschehen bei Tampa Bay Lightning, dem amtierenden NHL-Champion, also in der besten Eishockey-Liga der Welt. Alles, was in den USA in einer Liga spielt, ist ja immer das Beste der Welt. Und das ist eben auch die beste Eishockey-Liga der Welt. Für die war die Meistersaison durch Corona ein absolutes Verlustgeschäft. Nun strich die Franchise 30 Stellen ein. Die entlassenen Mitarbeiter bekommen zwar immerhin eine Abfindung und einen Meisterring, hätten auf diesen goldenen Handschlag allerdings wahrscheinlich liebend gern verzichtet, würden sie ihre Jobs behalten.
Geburtstagskind des Tages.
Heute wird einer der erfolgreichsten Fußballerinnen unseres Landes 35 Jahre jung. Happy Birthday, Melanie Behringer.
Mit gerade mal 23 hatte sie eigentlich international schon alles erreicht, was man im Fußball erreichen kann. Sie war Weltmeisterin 2007, Europameisterin 2009 und sie hatte bei Olympia 2008 auch noch eine Bronzemedaille geholt.
Danach kam dann noch ein weiterer EM-Titel mit dazu, allerdings als Ersatzspielerin muss man sagen, aber es folgten dann auch zwei DFB-Pokalsiege mit dem ersten FFC Frankfurt und vor allem auch die beiden deutschen Meisterschaften als Kapitänin mit dem FC Bayern München.
Nach ihrer aktiven Karriere wechselte Behringer dann auf die Trainerbank, war zunächst Co-Trainerin der U17-Nationalmannschaft und seit 2020 gehört sie als Standardexpertin dem Trainerteam des SC Freiburg an.
Ja, und ihre Schusskraft hatte sie schon immer ausgezeichnet, schon im Jugendbereich muss man sagen, als sie in einem Spiel mal einem Jungen gleich dreimal den richtig erwischt hat, in ihn abgeschossen hat und der dann unter Tränen das Spielfeld verlassen hat.
Tja, und diese Stärke, ich weiß nicht, ob sie ja immer noch Leute abschießt, aber ihre Schussstärke, die gibt sie jetzt in ihrer Arbeit als Cheftrainerin der U20 der Damen des SC Freiburg dann auch weiter. Und diese Aufgabe, die hat sie nämlich seit dieser Saison inne. Aber ich denke, heute wird erstmal gefeiert. Happy Birthday, Melanie Behringer.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 30 Jahren, also am 18. November 1990, endete der erste Solheim Cup, das Pendant zum Ryder Cup im Damengolf also. Der erste Kontinentalvergleich zwischen den USA und zwischen Europa.
Der wurde in Orlando in Florida ausgetragen im Lake Nona Golf and Country Club. Und letzten Endes war es eine klare Sache für das US-Damen-Team. 11,5 zu 4,5 hieß es nach den drei Tagen fürs US-Team.
Und das legte eine Dominanz auf den Platz, die sich insgesamt durch die 90er Jahre in diesem Wettbewerb komplett durchzog. Zwar revanchierte sich Europa für die klare Niederlage zwei Jahre später, doch die Austragungen 94, 96 und 98 gingen wieder an die USA.
Und die liegen auch in der Gesamtwertung des Wettbewerbs, stand jetzt vorne, 10 zu 6 heißt es dafür, das Team USA, aktueller Titelträger, ist aber Europa, die 2019 in Schottland den Titel zurückholt und 2021 in Ohio.
Auch wenn die Temperaturen draußen
stand jetzt eher mild sind, am Samstag startet die Skisprung-Weltcup-Saison im polnischen Whistler. Nach einer Pause, die Corona-bedingt deutlich länger war als zwischen den Saisons in den letzten Jahren. Und angeführt wird das deutsche siebenköpfige Team von Karl Geiger und Markus Eisenbichler, dem amtierenden deutschen Meister. Und der stellte sich vorab der DSV-Medienabteilung zum Interview. Wie groß ist denn die Vorfreude, dass es endlich losgeht, Markus Eisenbichler?
Ich freue mich jetzt schon riesig auf den Weltcup-Start in Whistler. Habe jetzt da auch lang trainiert dafür. Und ja, die persönliche Vorbereitung war eigentlich ziemlich gut. Highlights waren eigentlich der Urlaub, bin ich ganz ehrlich. In der schwierigen Zeit hat mir das ganz gut getan. Habe eher Urlaub daheim gemacht und das war ganz nett. Aber sonst ist das Training eigentlich sehr gut gelaufen. Wir haben echt extrem gute Trainingseinheiten gehabt und ja, sportliche Highlight in dem Sommer war natürlich die deutsche Meisterschaft, die wo ich auch mal gewinnen habe können. Aber der Fokus geht wirklich auf den Saisonstart und einfach auf die Vorbereitung, dass das jetzt nochmal gut durchläuft.
Und mit Blick auf diesen Saisonstart, welche Erwartungen hat er an Whistler?
Die Schanze in Whistler mag ich eigentlich ganz gern. Die Präparation ist immer ein bisschen schwierig vom Auslauf her mit dem Crashed Ice, aber ich hoffe, dass es dieses Jahr ein bisschen besser im Griff haben, durch das, dass keine Zuschauer haben, können es glaube ich auch mit der Pistenraupe reinfahren, können das besser präparieren und ja, ich schaue einfach mal, was auf mich zukommt. Mag einfach meine Sprünge rüberbringen und dann mal schauen, was rauskommt, aber ich bin ganz guter Dinge. Bisher haben die Vorbereitungen sehr gut gelaufen.
Aber natürlich werden es angesichts der Umstände besondere Springen sein.
Weil mit Corona-Bedingungen haben eh keine Zuschauer da, wir werden in der Bubble bleiben. Werden natürlich schauen, dass ich nicht so viel Kontakt habe mit anderen Mannschaften, wirklich bloß teamintern bleiben und nicht viel reden mit den anderen Leuten, im Endeffekt auf Abstand gehen und schauen, dass man gesund bleibt.
Und wie fühlt sich Markus Eisenbichler vor dem Saisonstart?
Aktuell fühle ich mich eigentlich ziemlich gut. Motivation ist hoch. Ich sehe eigentlich keinen Grund, dass ich jetzt nicht endlich starten kann. Bin schon ein bisschen nervös auch und freue mich einfach, dass es jetzt dann startet und lasse das andere alles auf mich zukommen, wie es so abläuft mit Corona auch. Aber ich glaube, die haben ein ganz gutes Konzept aufgestellt. Und ich vertraue da die Leute und ich vertraue auch dem Deutschen Skiverband, dass das alles super abläuft. Von dem her freue ich mich drauf und schauen wir mal, wie es losgeht.
Markus Eisenbichler zum Saisonstart der Skispringer am Wochenende in Whistler in Polen im Interview mit der DSV Medienabteilung.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick und natürlich auch ein paar Tipps für euch.
Ja, die Nations League-Woche neigt sich unter anderem mit Bosnien gegen Italien, Polen gegen die Niederlande und Belgien gegen Dänemark dem Ende entgegen.
Alba Berlin spielt zu Hause in der Basketball-Euroleague gegen Lyon. In der Handball-Champions League empfängt Flensburg Mechkov-Brest.
Und dazu steigt der 10. Spieltag in der Handball-Bundesliga der Frauen und im Eishockey-Magenta-Sportcup. Da treffen die Fishtown Penguins Bremerhaven auf die DEEG. Und neue Podcasts gibt's auf meinsportpodcast.de auch. Zum Beispiel eine neue Serie. Anschlusstreffer heißt sie. Und in der sprechen Nils Babbel und Yannick Meyer regelmäßig mit bekannten Sportjournalisten über aktuelle Fußballthemen. Diesmal ist Sky-Nationalmannschaftsreporter Marc Behrenbeck zu Gast. Nils, worüber habt ihr denn mit ihm gesprochen?
Ja, es geht um den spannenden Werdegang von Marc Behrenbeck. Mit nur 38 Jahren ist er Chefreporter bei Sky Sport News. Er hat schon für die FAZ geschrieben, beim ZDF und auch bei Red Bull gearbeitet. Gab also schon einiges zu besprechen, trotz seines noch recht jungen Alters. Und natürlich musste auch das DFB-Team thematisiert werden. Wo sieht der Nationalmannschaftsreporter Chancen des jungen Teams? Aber wo muss eben auch noch viel verbessert werden? All das gibt's jetzt in der neuen Folge Anschlusstreffer.
Also am besten heute noch unbedingt reinhören, ne? Klingt spannend.
Ja, der Marc Behrenbeck, das ist auch ein Wegbegleiter meiner Persönlichkeit. Ja, mit dem habe ich auch schon zusammengearbeitet. Haben wir gerade gehört, ne? Beim ZDF hat er schon gearbeitet. Ich habe auch schon für das ZDF gearbeitet und da haben wir zusammen die Fußball-Europameisterschaft in Schweiz und in Österreich aus Bregenz zusammen reportiert. Haben wir jeden Tag zusammen gearbeitet. Ist ein netter Kerl. Kann man sich ruhig mal anhören. Ich empfehle wärmstens diesen Podcast.
Also, habt ihr gehört, aus berufenem Munde und einen anderen Podcast empfiehlt Andreas bestimmt auch, nämlich Stand jetzt, am besten morgen schon
bitte.
Wieder.
Na selbstverständlich, 7:07 sind wir wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert bitte mit einem Podcatcher eurer Wahl unseren Podcast, hört andere Podcasts, gibt gerne auch eine Meinung ab, bewertet uns bei iTunes zum Beispiel. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr nachgucken sollt nach den besten Sportpodcasts überhaupt, klickt an meinsportpodcast.de.
Ja, denn hier sind sie alle. Sport für die Ohren, rund um die Uhr. Und deshalb ordentlich reinhören, durchhören am besten bis morgen früh, dann sind wir wieder für euch da. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.